Domradio. Das Thema.
Kommt es oder kommt es nicht? Und falls doch, wer nimmt teil? Hinter dem Begriff Konzil vermutet man ja nicht sofort ein Tauziehen um Macht, Einfluss und sogar Politik. Doch das sogenannte panorthodoxe Konzil auf Kreta, das so lange geplant worden ist, hält die rund 300 Millionen orthodoxen Christen weltweit in Atem. Denn eine kurzfristige Absage ist ebenso wahrscheinlich wie ein Scheitern im Verlauf des Treffens. Am Sonntag soll es losgehen. Warum das erste orthodoxe Bischofstreffen seit über 1000 Jahren so umstritten ist, darum geht es in dieser Sendung für die nächsten zwei Stunden. Ich bin Matthias Peter, herzlich willkommen. Sie verstehen sich als eine orthodoxe Kirche, allerdings unterteilt in 14 Nationalkirchen, die für sich je selbstständig sind. So gibt es zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche oder die georgisch-orthodoxe Kirche und so weiter. Seit mehr als 1000 Jahren haben die Kirchen nicht mehr ein Konzil abgehalten, also ein Treffen der Bischöfe. Das soll jetzt am Sonntag passieren, aber es gibt Streit. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Jetzt geht es erst einmal darum, was die orthodoxe Kirche ausmacht. Und da fällt auf, heute ist das Verhältnis zur katholischen Kirche schon ziemlich gut. Das war im Jahr 1054 ganz anders. Da kam es zum Bruch zwischen der katholischen Kirche im Westen mit Rom als Zentrum und der orthodoxen Kirche im Osten mit Konstantinopel. Stefan Bauer schaut auf die wechselhafte Geschichte von katholischer und orthodoxer Kirche.
So übergebe ich euch hiermit diese Bannbulle. Auf ewig seiet ihr und all die, die euren Irrlehren folgen, exkommuniziert. Ihr gehöret mit dem heutigen Tag nicht mehr der heiligen katholischen Kirche an.
Der vorläufige Tiefpunkt zwischen der römischen Westkirche und der orthodoxen Kirche im Osten. Als am 16. Juli 1054 der päpstliche Gesandte die Bannbulle gegen den Patriarchen von Konstantinopel auf den Hauptaltar der Hagia Sophia legt, war das der Höhepunkt in einem langen Prozess der Entfremdung. Unterschiede in Liturgie, Sprache, Theologie und nicht zuletzt im Amtsverständnis des Papstes belasteten das Verhältnis zwischen Rom und Konstantinopel. Doch es kam noch schlimmer. Auf dem vierten Kreuzzug wird Konstantinopel im Jahre 1204 von westlichen Kreuzrittern erobert und 3 Tage lang geplündert. Sogar die Kirchen. Die meisten der zahlreichen Reliquien wurden in den Westen verschifft, doch die Trennung zwischen Ost und West begann schon Jahrhunderte früher. Konstantinopel lief innerhalb des Römischen Reiches, der eigentlichen Hauptstadt Rom, immer mehr den Rang ab. Und so wurde auch der dortige Patriarch zu einer starken Konkurrenz zum Petrus-Nachfolger. Einen juristischen Vorrang des Papstes vor den anderen 4 Patriarchen akzeptierte die Ostkirche nie. Dennoch, heute ist die gegenseitige Exkommunizierung schon seit über 40 Jahren aufgehoben. Der orthodoxe Erzbischof Hilarion, er ist so etwas wie der Außenminister der russisch-orthodoxen Kirche, betont daher lieber die Gemeinsamkeiten.
Gemeinsam können wir der Welt die spirituellen und moralischen Werte des christlichen Glaubens näher bringen. Gemeinsam können wir unser christliches Verständnis der Familie, unser Konzept der sozialen Gerechtigkeit, unseren Einsatz für den Schutz der Umwelt, des Lebens und der Menschenwürde behaupten und voranbringen.
Doch bei allen Gemeinsamkeiten, die Liturgie unterscheidet sich nach wie vor stark zwischen Ost und West. Nicht der römische, sondern der byzantinische Ritus ist hier maßgebend und das bedeutet kein Latein, keine Orgel, viel Weihrauch, Ikonen und eine ganz andere Musik. Mystik, Frömmigkeit und vor allem die Liturgie stehen im Mittelpunkt der orthodoxen Kirche. Die sprechenden Gesten während der feierlichen Gottesdienste beeindrucken auch Pater Richard Chemos, Dozent am Päpstlichen Orientalischen Institut in Rom.
Ich war einmal beim Weihnachtsgottesdienst mit dem Patriarchen in Moskau. Das dauerte von 10 Uhr abends bis 3 Uhr in der Früh. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll.
Weihnachten ist am 6. Januar. Die Priester dürfen heiraten. Ein Papstamt wie bei der katholischen Kirche gibt es nicht. Stattdessen sind die unterschiedlichen orthodoxen Kirchen selbstständig, mit einem Patriarchen oder Metropoliten an der Spitze. Seit dem Ende des Kalten Krieges erlebt die orthodoxe Kirche ein Wiedererblühen. Die größte ist die russisch-orthodoxe mit über 100 Millionen Mitgliedern. Dabei kommt es immer wieder zum Streit zwischen katholischer und orthodoxer Kirche, wenn es darum geht, Gläubige für sich zu gewinnen. Auch die theologischen Differenzen, vor allem bei der Frage um die Stellung des Papstes, sind noch nicht ausgeräumt. Dennoch gab es 2016 einen Meilenstein im Verhältnis zwischen orthodoxer und katholischer Kirche. Auf Kuba trafen sich im Februar erstmals ein Papst und der Moskauer Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche. Für den Vorsitzenden der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Gerhard Feige, war das Treffen von Franziskus mit Kyrill etwas ganz Besonderes.
Es ist für mich ein historisches Ereignis und tatsächlich ein Hoffnungssignal für die Ökumene. Nicht nur für die katholisch-orthodoxen Beziehungen, sondern auch für die ökumenische Bewegung insgesamt.
Das Verhältnis zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen wird also immer besser. Und doch ist die Ökumene ein Streitpunkt bei der orthodoxen Kirche. Denn die will eigentlich am Wochenende, am Sonntag, ein Konzil durchführen, ein Treffen aller 14 Nationalkirchen. Doch es gibt großen Streit um die Versammlung der Bischöfe. Was dahinter steckt, darum geht es gleich hier im Domradio. Wenige Tage vor dem für Sonntag einberufenen Konzil mit den 14 eigenständigen Nationalkirchen steht die orthodoxe Kirchenfamilie vor einem Scherbenhaufen. Nach der kurzfristigen Absage der russisch-orthodoxen Kirche am Montag für das Konzil auf der griechischen Insel Kreta streiten die Patriarchate von Moskau und Konstantinopel über die Konsequenzen. Ob wirklich theologische oder nicht vielmehr politische Gründe für die Krise verantwortlich sind, darüber spreche ich gleich mit Givi Lomitze. Er ist Theologe und Mitglied der georgisch-orthodoxen Kirche. Seit rund 50 Jahren wurde es geplant, noch im Januar gab es Absprachen für den Verlauf. Doch jetzt steht das erste Konzil der orthodoxen Kirche seit über 1000 Jahren kurz vor dem Scheitern. 5 der insgesamt 14 Nationalkirchen haben ihre Teilnahme abgesagt und sich für eine Verschiebung des Treffens ausgesprochen. Das soll eigentlich am Sonntag auf Kreta starten. Und daran hält auch der Ausrichter des Konzils, der Patriarch von Konstantinopel, fest. Doch warum steht das Treffen kurz vor dem Scheitern? Darüber spreche ich jetzt mit Givi Lomitze. Er ist Theologe und Mitglied der georgisch-orthodoxen Kirche. Zurzeit ist er in Wien und habilitiert sich an der katholisch-theologischen Fakultät. Warum gibt es diesen Streit? Warum sagt eine Nationalkirche nach der anderen ab?
Ja, diese Frage können wir nicht allein aus kirchlich-theologischer Sicht behandeln, weil wenn wir ein wahres Bild schaffen wollen, dann sollen wir auch politische und wirtschaftliche Hintergründe berücksichtigen. Theologisch gesehen war es so, dass alle Kirche einig waren, im Januar in Champezi, dass sie nach Kreta gehen. Aber vor 2 Wochen hat es schon angefangen, ja, wie Sie schon gesagt haben, dass ein paar Kirchen jetzt Nein sagen. Dann ist die Frage, ob wir hier mit Politik etwas zu tun haben, ob, wie schon in Medien auch von orthodoxen Bischöfen gesagt wird, russische Hand da ins Spiel ist, das lässt sich schon fragen. Und die Frage ist noch offen, das kann man jetzt nicht genau belegen, aber die georgische Kirche zum Beispiel hatte einen Gesandten auf Kreta, bis die russisch-orthodoxe Synode vorgestern eine Entscheidung getroffen hat, nicht mehr nach Kreta zu gehen. Und dann hat das Patriarchat ihn angerufen und zurückgebracht. Das würde schon heißen, dass wir auch abhängig waren bei der Entscheidung der russisch-orthodoxen Kirche. Und das lässt sich vermuten, dass georgische Kirche, ich weiß nicht, ob bulgarische auch, ja zu russisch-orthodoxen Familienkreis gehört, was wirklich sehr, sehr große Schade ist, weil wir wollen nicht innerhalb der byzantinischen Orthodoxie wieder neue Spaltungen anfangen, sondern wir wollen einfach alle Christen zusammenbleiben. Das ist auch Auftrag von Jesus, dass wir alle eins sind. Und diese Egoismus, diese zum Beispiel Probleme, was auch in diesen 6 Punkten behandelt werden, ja, und ganze auch Geschäftsordnung, die muss man auch wirklich vergessen und wir müssen alle zusammenbleiben, dass diese anorthodoxe Synode geht darum, dass wir alle Christen, alle orthodoxe Kirchen unsere Einheit zeigen und nicht unsere Teilung. Das ist wirklich was Tragisches und Dramatisches, was ich gerade sagen kann.
Was für theologische Differenzen, wenn es denn theologische Differenzen wirklich sind, die für das doch sehr wahrscheinliche Scheitern verantwortlich sind, was sind denn die theologischen Probleme bei dem Treffen?
Also theologisches Problem zum Beispiel aus der georgisch-orthodoxen Sicht war das Paragraph über die gemischte Ehe, was unsere Kirche nicht zugestimmt hat, dass zum Beispiel ein Orthodoxe mit einer Katholiken und evangelischen, also Kirchenmitglieder heiratet. Das ist auch, das war ein Problem von unserer Seite. Aber ich muss ja sagen, dass unsere Kirche das nicht einstimmig entschieden hat. Es sind die Bischöfe zum Beispiel auch in unserer Kirche und auch selbst Theologen, die das protestieren, die sagen, wir sehen ja keine Gefahr. Wir müssen einfach alle dahin gehen. Also theologisch gesehen finden wir hier wirklich keine Probleme. Das ist einfach ein politisches Thema. Und das muss auch wirklich von politischen und wirtschaftlichen Hintergründen auch wirklich richtig analysiert werden. Theologisch gesehen haben wir überhaupt kein Problem.
Und dann gab es zum Beispiel Stimmen von der russisch-orthodoxen Kirche, also ein Mitglied der Kirche hat gesagt, ihn sei eben der Patriarch von Konstantinopel zu pro-amerikanisch. Das wundert einen dann doch.
Ja, genau. Das ist auch eine gute Anmerkung. Man spricht schon davon, dass wir hier nicht mehr mit Kirchenpolitik zu tun haben, mit Weltpolitik, dass hier zwei große Regierer der Welt, Russland und Amerika, zueinander kommen und die gegeneinander kämpfen. Und man wird schon Konstantinopel als pro-amerikanische Richtung bezeichnen und auch sonstige Kirchen, die jetzt nicht nach Kreta mehr gehen, dann werden sie ja russische politisch zur Familie gehören bezeichnet. Das sind die Fragen, die gerade offen sind und das haben wirklich die Kirchen verursacht, die nicht mehr nach Kreta gehen.
Was glauben Sie, ist es jetzt überhaupt noch sinnvoll, wenn schon 5 Kirchen abgesagt haben, dass es das Treffen am Sonntag auf Kreta überhaupt noch gibt? Glauben Sie, dass es Sinn macht, sich jetzt noch für ein Konzil zu treffen?
Natürlich, das macht Sinn, weil wir von der Kirchengeschichte wissen, dass bei Kirchenkonzilen nicht alle Kirchen immer vertreten waren, aber die Entscheidungen, die man dort getroffen hat, wurden auch in den Kirchen rezipiert und angenommen, die nicht anwesend waren. Also das würde jetzt nicht so großes Problem sein. Das Problem ist, dass wir dann, wie wir weiterarbeiten, wie diese Entscheidungen dann rezipiert werden, ob diese Bischöfe, die gerade jetzt nicht dafür sind, dass sie zu Hause bleiben sozusagen. Wir werden schauen, wie sie dann weiterarbeiten. Sicherlich gibt es auch in der bulgarischen orthodoxen Kirche oder in anderen Kirchen auch Bischöfen, die das nicht zustimmen. Es hängt jetzt dann von der Rezeption ab, wie wir dann diese Kreta-Konzil, sozusagen Kreta-Versammlung, dann weiter verstehen und rezipieren. Das wird entscheidend sein und nicht das, ob wir jetzt dort anwesend sind oder nicht. Aber Mehrheit werden schon dabei sein.
Letzte Frage. Glauben Sie, dass die Streitigkeiten um das Konzil bereits jetzt der orthodoxen Kirche sehr geschadet haben?
Ja, natürlich. Das würde ich schon so sagen, dass das ein Problem ist gerade. Aber wir können nichts dagegen. Wir haben wirklich alles versucht, auch von der georgischen Seite. Die georgischen Bischöfe und Theologen haben wirklich, wirklich viel gekämpft. Wir haben die Heilige Synode gebeten, dass sie das nicht machen. Aber Meinung entsteht, dass alles im Voraus geplant war und dass alles vielleicht doch zur russischen Politik oder sowas dient. Und das wollen wir nicht glauben, aber die Tatsache bleibt so, dass wir dabei sind, das anzunehmen, anzuerkennen.
Die russische Kirche ringt also um das Konzil auf Kreta. 5 Nationalkirchen haben allerdings schon abgesagt. Über das anstehende Bischofstreffen nach mehr als 1000 Jahren habe ich gesprochen mit Givi Lomitze. Er ist Theologe und Mitglied der georgisch-orthodoxen Kirche. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Ein gesamtorthodoxes Konzil steht an. Das zweite überhaupt, wenn man nach der offiziellen Zählung der orthodoxen Kirchen geht. Die ökumenischen Konzile, die es hier in der Westkirche in den vergangenen Jahrhunderten gegeben hat, werden von ostkirchlicher Seite nämlich gar nicht als solche anerkannt. Was aber bedeutet so ein panorthodoxes Konzil aus römisch-katholischer Sicht? Jan-Hendrik Stehens ist dieser Frage nachgegangen.
Über 1200 Jahre ist es nun her, dass sich alle orthodoxen Kirchen zu einem gemeinsamen Konzil getroffen und über wichtige Glaubensfragen beraten haben. Seit dem Jahr 787 in Nicäa hat sich nicht nur in der orthodoxen Welt viel geändert. Einschneidendes Ereignis war hier die große Kirchenspaltung im Jahr 1054 zwischen römisch-katholischer und orthodoxer Kirche. Daher ist es für den Präsidenten des Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kurt Kardinal Koch, ein großes Zeichen, dass sich die orthodoxe Welt in wenigen Tagen auf Kreta treffen will.
Ich hoffe, dass das ein guter Schritt sein wird, nach so langer Zeit sich wieder mal zu treffen. Welche Ergebnisse dann herauskommen, das kann man heute noch nicht sagen, aber nur schon das Faktum, dass man zusammenkommt und gemeinsam berät, halte ich für ein ganz großartiges Zeichen, weil die orthodoxe Kirche versteht sich ja als eine synodale Kirche und deshalb ist es sehr gut, wenn sie diese Synodalität auch zeigt.
Kardinal Koch wird mit seinem Sekretär als Beobachter an der panorthodoxen Synode teilnehmen. Das Verhältnis der römisch-katholischen zu den einzelnen orthodoxen Kirchen ist sehr unterschiedlich. Mit Konstantinopel gäbe es seit langer Zeit hervorragende Beziehungen, wie gegenseitige Besuche zu bestimmten Festen zum Ausdruck brächten, so der Präsident des Einheitsrates. Der Kontakt mit Moskau habe durch die Begegnung von Papst Franziskus mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill im Februar auf Kuba einen großen Schub erhalten. Bei anderen orthodoxen Kirchen sei der Dialog aber schwieriger. Daher erwartet Kardinal Koch durch die anstehende Synode auch hier Verbesserungen.
Wenn die orthodoxen Kirchen unter sich zu mehr Einheit finden, dass den Dialog mit unserer katholischen Kirche erleichtern wird, weil man mit Partnern, die unter sich selber nicht ganz eins sind in Fragen, die unseren Dialog betreffen, natürlich dann auch immer den Dialog ein bisschen behindert.
Aber nicht alle orthodoxen Kirchen zeigen sich ökumenisch offen. Manche Vertreter haben bereits von Anfang an ihre Bedenken bezüglich der Synode angemeldet. Und im Laufe der Zeit ist es zu weiteren Absagen gekommen.
Da gibt es doch einige kakophonische Stimmen. Wenn ich beispielsweise die neueste Erklärung der orthodoxen Kirche in Bulgarien sehe, die sehr, sehr zurückhaltend ist gegen die Ökumene, hoffe ich doch, dass da ein deutliches Zeichen eines positiven Weitergehens in der Ökumene gesendet wird.
Auch wenn viele Bedenken an einem Weitergehen in der Ökumene nicht zuletzt politisch motiviert sind, so gibt es doch eine wichtige theologische Kernfrage, die es im ökumenischen Dialog zwischen Rom und den Ostkirchen zu klären gibt, so Kurt Koch.
Der Dialog mit allen orthodoxen, orientalisch-orthodoxen Kirchen steht natürlich die kruziale Frage des Petrusamtes, also des Primats des Bischofs von Rom, für eine künftige Einheit zwischen Ost und West im Vordergrund.
Aber zu einem gemeinsamen Treffen der orthodoxen Kirchen, das im Endeffekt diesen Dialog erleichtern soll, wird es vielleicht gar nicht kommen. Mit der Absage des russisch-orthodoxen Patriarchats in Moskau ist nun auch die zahlenmäßig größte Kirche gar nicht mehr auf Kreta dabei. Aber auch für den Fall, dass die Synode gar nicht oder nur in sehr abgespeckter Form stattfinden wird, setzt Kardinal Koch ebenso wie Papst Franziskus auf die Ökumene des Blutes. Denn von allen Glaubensrichtungen, die weltweit verfolgt werden, bilden die Christen die mit Abstand größte Gruppe.
Und die werden nicht verfolgt, weil sie katholisch, orthodox und protestantisch oder pentekostalisch sind, sondern weil sie Christen sind. Papst Franziskus hat mir schon mal gesagt, die Verfolger der Christen haben die bessere Ökumene als manchmal wir selben. Sie wissen nämlich, dass wir zusammengehören. Diese Ökumene des Blutes, Papst Johannes Paul II. Hat schon von Ökumene der Märtyrer gesprochen, ist für mich der innerste Kern aller ökumenischen Bemühungen.
Hier sieht Kurt Koch das Gebet als ein Zeichen der solidarischen Verbundenheit. Deshalb hatte er im Vorfeld der Synode auch zu einem Gebet in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern eingeladen, um zu verdeutlichen, dass uns das, was in einer anderen Kirche geschieht, wichtig ist, dass wir es mittragen möchten.
Eine Vereinfachung des Dialogs mit den orthodoxen Kirchen erhofft sich der Präsident des Einheitsrates Kurt Kardinal Koch von der anstehenden panorthodoxen Synode auf Kreta, wenn sie denn stattfinden wird. Ein Beitrag war das von Jan-Hendrik Stehns. Es ist ein Jahrtausendereignis für rund 300 Millionen Christen. Am Sonntag soll sich auf der Insel Kreta die orthodoxe Kirche zum ersten Konzil seit über 1000 Jahren treffen. Aber es gibt heftigen Streit um Ausrichtung der Kirche, um das Vorgehen und um das Durchführen des ganzen Konzils überhaupt. Und mitten in diesem Chaos ist gar nicht klar, ob es das jetzt wirklich geben soll und ob es nicht sogar scheitert. Es steht auf der Kippe. Der Theologe Dr. Johannes Oeldemann ist Direktor am Johann-Adam-Müller-Institut für Ökumenik in Paderborn und nennt die Gründe für den Streit.
Ich hoffe, dass sie geeinter dastehen wird. Ich fürchte aber, dass es auch zu Spaltungstendenzen kommen wird, weil gerade wenn nicht alle 14 Kirchen teilnehmen, könnte es drohen, dass im Nachhinein sozusagen jede autokephale Kirche nochmal sich selbst ein Urteil bildet, ob sie das, was das Konzil entschieden hat, für sich akzeptiert oder nicht. Und das wäre eigentlich eine Verkehrung des orthodoxen Kirchenverständnisses, wo dieses panorthodoxe Konzil eigentlich das höchste beschlussfassende Gremium sein sollte.
Aber gerade jetzt in diesen Minuten ist der Ehrenprimas der orthodoxen Kirche, Bartholomäus, ist mittlerweile schon auf Kreta eingetroffen und im Moment sieht es so aus, als dass das Konzil auf Kreta tatsächlich stattfindet. Doch nichts daran geändert haben sich die Gründe für die Auseinandersetzungen.
Weil es so unterschiedliche Erwartungen an dieses Konzil gibt und vor allen Dingen, weil es innerhalb der einzelnen orthodoxen Kirchen massive Flügelkämpfe gibt zwischen denjenigen, die eine sehr traditionalistische Auffassung der orthodoxen Kirche vertreten und denjenigen, denen daran liegt, die orthodoxe Kirche doch für die Moderne aufzuschließen und einen Weg zu finden, wie die orthodoxe Kirche sich im 21. Jahrhundert positionieren kann.
Unter dem Leitwort "Er rief alle zur Einheit" sollen vom 19. bis 26. Juni rund 350 Bischöfe der orthodoxen Kirchenfamilie aus aller Welt auf Kreta zu ihrer großen und heiligen Synode zusammenkommen, wie es heißt. Und wie das Verhältnis von orthodoxen und katholischen Christen in Deutschland ist, darum geht es gleich hier im Domradio und in der Sendung "Das Thema". Domradio, die Sendung, das Thema. Kein Papst, kein Zölibat, dafür stundenlange Gottesdienste, Ikonen und eine ganz eigene Art, Gottesdienste zu feiern. Die orthodoxe Kirche hat weltweit rund 300 Millionen Mitglieder. Aufgeteilt ist sie in 14 selbstständige Nationalkirchen, versteht sich dennoch als nur eine Kirche. Jetzt am Sonntag soll es das erste Konzil seit über 1000 Jahren geben. Grund genug für uns im Domradio, mal näher auf die orthodoxe Kirche zu schauen. Das tue ich jetzt mit Dr. Raimund Lülsdorf, er ist der Ökumenebeauftragte des Erzbistums Köln. Fangen wir mal ganz einfach an. Was heißt orthodox?
Im strengen Sinne heißt es rechtgläubig. Wir kennen das von Orthographie oder Orthopädie, das Orthos und Dokeo, unser Wort Dogmatik kommt daher, ist Glauben meinen. Aber es gibt eine sehr schöne Deutung, gerade hier auf orthodoxer Seite, die das von Doxazo, von Preisen hernimmt. Das Gotteslob, der Lobpreis Gottes hat einen ganz hohen Stellenwert in der Orthodoxie.
Und so viel kann man verraten, der Lobpreis ist auch wichtig für die Gottesdienste, die völlig anders ablaufen, als man sich so als Katholik oder auch als Protestant so einen Gottesdienst vorstellt. Was sind so die Hauptunterschiede, mal schnell zusammengefasst?
Es sind vor allen Dingen die äußeren Formen. Es ist verblüffend zu sehen, wie eng sich die Gottesdienste, das ist auf der orthodoxen Seite die sogenannte göttliche Liturgie und auf unserer Seite eben die heilige Messe, gleichen und durchaus in einzelnen Vorgängen gleichen. Es gibt natürlich Sonderriten. Vor allen Dingen aber wird sehr, sehr stark auf orthodoxer Seite diese Prachtentfaltung gefeiert, die nicht irgendeiner Ruhmsucht entspringt, sondern dem Versuch, den Himmel auf Erden zu zeigen, wie er durch Christus eben zu uns gekommen ist.
Und eine ganz wichtige Rolle spielt ja die Musik und da gibt es zum Beispiel keine Orgelmusik, wie wir das kennen. Und ein Beispiel, wie so Musik klingen kann, hören wir uns jetzt mal von Sergei Rachmaninow an. Der hat das große orthodoxe Abend- und Morgenlob vertont und das gibt uns so eine kleine Ahnung, wie es denn so ungefähr in der orthodoxen Kirche beim Gottesdienst klingt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Abendlob von Sergei Rachmaninow. Das soll uns so einen kleinen Eindruck geben, wie der Gottesdienst in der orthodoxen Kirche aussieht. Herr Dr. Lülsdorf, Sie haben es schon angesprochen, es geht um die Prachtentfaltung. Was ist noch so ein wesentlicher Bestandteil des orthodoxen Gottesdienstes?
Ich denke, das Zeichenhafte, das beginnt ja damit, dass wir, wenn wir in eine orthodoxe Kirche hineinkommen, uns buchstäblich in der Gemeinschaft der Heiligen befinden. Die Ikonen, die dort hängen, sind einerseits Prachtentfaltung, andererseits aber Zugang zu den Heiligen, die sie darstellen. Das heißt also, wenn wir dort ein Christusbild finden, wenn wir dort ein Bild von Maria oder einem Heiligen sehen, dann können wir durch dieses Abbild das Urbild kontaktieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich einmal, dass auch das Zeichenhafte stark ist, dass etwa das Wehen des Heiligen Geistes durch ein Wehen von Fächern symbolisiert wird. Das ist so ein Beispiel.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, die Ikonen, das ist ja mehr als so ein nettes Bild. Also man sieht ja manchmal, Leute sammeln religiöse Kunst und hängen sich so eine Ikone an die Wand, weil sie denken, das ist was ganz Feines. Aber die Ikone hat schon eine, Sie haben es eben schon angedeutet, doch eine deutlich tiefere Bedeutung als nur ein Bild, zum Beispiel in der katholischen Kirche.
Ja, da laufen philosophische, gerade platonische Überlegungen und religiöse zusammen. Ich sage es gerne schon mal mit einem sehr technischen Vergleich. Wenn wir auf dem Computerbildschirm ein Icon haben, ein ICON geschrieben und das anklicken, dann kommen wir an das eigentliche Programm. Wenn wir jetzt einmal das Technische wegnehmen und sehr, sehr viel Ehrfurcht hineinlegen, dann kommen wir ein bisschen in die Richtung, durch dieses Abbild, ich habe es eben schon gesagt, kommen wir an das Urbild heran und kommen in Kontakt. So ein wenig wie bei sakramentale Denke bei uns ja auch ist.
Das sind also die Ikonen, die es in der orthodoxen Kirche gibt. Und dann gibt es ja noch die Ikonostase, habe ich gelernt. Das ist quasi eine Wand. Warum gibt es eine Wand im Kirchengebäude?
weil da ein heiliger Bezirk abgegrenzt ist. Auch wir haben ja den Altarraum, der nicht so streng abgegrenzt ist. Die Kommunionbank steht meistens dort da, dass wir also einen Anflug davon auch haben. Aber hier ist eben eine Kombination von Trennung des heiligsten Bereiches und eben gleichzeitig, Sie sagten es, Ikonostase, also gleichzeitig eine zur Schaustellung im positiven Sinne der Ikonen kombiniert.
Dann ein Pfarrer, wenn er zu lang predigt oder zum Beispiel, um Gottes Willen, eine zweite Lesung gelesen wird, heißt es gleich, die Messe dauert ja viel zu lang. Wenn es länger ist als eine Dreiviertelstunde, mal so ein bisschen polemisch gesprochen. Die orthodoxen Gottesdienste sind wesentlich, wesentlich länger. Woran liegt das?
Ja, das liegt natürlich daran, zum einen ist es eine Gewohnheit. Man ist von Kindesbeinen an gewöhnt, dass es länger dauert. Von daher stößt sich so schnell auch niemand daran. Vieles ist aber auch lockerer, wenn man die stundenlangen Osternachtfeiern denkt. Da geht man gerne auch zwischendurch mal raus, isst eventuell was und kommt wieder zurück und schließt sich der Feier wieder an.
Also das heißt so ein bisschen, bei uns ist ja klar, man geht einmal in die Messe rein, dann bleibt man bis zum bitteren Ende in Anführungszeichen und geht auch wieder raus. Da ist es ein bisschen anders gehandhabt. Ich habe in der Anmoderation gesagt, kein Zölibat, das stimmt gar nicht. Natürlich gibt es auch das Zölibat in der orthodoxen Kirche. Das gilt aber nicht für den normalen Priester. Warum?
Weil die orthodoxe Kirche möchte, dass ihre Geistlichen in Gemeinschaft leben. Das heißt also entweder in dieser ehelichen Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft eines Klosters. Und in der Tat werden Bischöfe nie verheiratet sein, das werden sie nicht finden. Die kommen aber eben, wie gesagt, aus der klösterlichen Gemeinschaft, während die Priester durchaus in ehelicher Gemeinschaft leben. Das ist sehr, sehr stark zu vergleichen dem Zölibat, den wir, ich sage schon wir, weil ich selbst da bin, ständigen Diakone haben. Auch wir dürfen nicht wieder heiraten, aber sind in der Regel verheiratet, wenn wir geweiht werden.
Also der in Anführungszeichen normale orthodoxe Priester ist verheiratet, das haben wir jetzt gerade geklärt. Dann hört man ja immer wieder, es gibt bei uns in der Kirche so Diskussionen um Frauenpriestertum, um eben eine Abschaffung des Zölibats. Diese ganzen politischen Sachen über Strukturen wird bei uns viel diskutiert. Haben Sie so den Eindruck, diese Strukturfragen, die uns sehr beschäftigen, die laufen ähnlich oder in der orthodoxen Kirche ab oder sind solche kirchenpolitischen Fragen gar nicht so wichtig?
Ja, die Orthodoxie setzt andere Schwerpunkte als wir. Wir sprachen ja schon etwa von diesem starken liturgischen, gottesdienstlichen Schwerpunkt. Von daher tritt das nicht so hervor. Aber es wäre ein großer Irrtum zu meinen, dass es diese Fragen nicht gäbe. Die gibt es durchaus. Es wird dort über solche Fragen ebenfalls diskutiert. Also das sollte man nicht zu früh abschreiben.
Eine große Debatte in den beiden christlichen großen Konfessionen in Deutschland, evangelisch-katholisch, ist ja die Frage der Säkularisierung, dass beide große Kirchen erheblich an Mitglieder verlieren. Man hört immer wieder, dass zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ein Wiedererblühen erlebt hat. Wie weit kann man das auch auf die orthodoxen Christen hier in Deutschland übertragen?
Ich vermute, ich kenne die Patentantwort nicht. Ich vermute, dass es zwei verschiedene Gründe hat. In Russland ist eben dieses Orthodoxsein so tief verwurzelt, wirklich in der Wurzel drin, dass zeitweise in der Literatur Orthodoxe stehen konnte für Russen. Also das ist ein ganz altes nationales Bewusstsein, das nach der Unterdrückung dann durch den Kommunismus wieder aufblühen konnte. Hier bei uns, wie das in vielen auch anderen Religionen und Konfessionen ist, ist die Minderheit etwas. Das ist ein Faktor, der zusammenschweißt, der nach der nationalen und religiösen Identität rufen und suchen lässt.
Ja, und auch in Deutschland, ich habe es gesagt, gibt es natürlich orthodoxe Christen als Minderheit, wie Sie es gerade gesagt haben. Und über das Miteinander von Katholiken und Orthodoxen, darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Gespräches. In Deutschland leben laut Schätzungen etwa 2 Millionen orthodoxe Christen. Der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland gehören 10 Diözesan und Weihbischöfe aus 7 orthodoxen Kirchen insgesamt an. Und damit ist klar, im Land der Reformation bedeutet Ökumene nicht nur der Dialog zwischen evangelischer und katholischer Kirche, sondern eben auch Gespräch mit den orthodoxen Christen. Im Domweide Studio ist Dr. Raimund Lülsdorf, er ist Ökumene-Beauftragter des Erzbistums Köln. Herr Dr. Lülsdorf, für einen Dialog braucht es ja Gesprächspartner, soweit klar. Mit wem reden Sie denn hauptsächlich auf orthodoxer Seite?
Die orthodoxe Bischofskonferenz hat einen Ökumene-Referenten, den Pfarrer Miron, der auch zu dem Konzil, das ist ja der Anlass heute, als Berater mitfahren wird. Ein Mann, der wirklich theologisch sehr beschlagen ist und auch im Umgang erfahren, Umgang mit Gesprächspartnern. Aber das ist tatsächlich ein klein wenig Mangelware. Die Orthodoxie ist hier eben in einer Situation, in einer Minderheitenposition, hat nicht die Ressourcen wie wir Katholiken oder auch nicht die evangelischen Christen. Und so fehlt es manchmal an ausgebildeten Theologen. Und wer nicht ausgebildet ist, fühlt sich unsicher und hat Sorge, über den Tisch gezogen zu werden. Daher ist dieser Dialog in der Tat manchmal schwierig.
Was sind denn so eigentlich die größten theologischen Differenzen zwischen katholisch und orthodox, mal so einfach zusammengefasst?
Ja, wenn man von der Kirchenstruktur her spricht, Sie sprechen zu richtig von der orthodoxen Kirche. Lange Zeit war es allerdings so, dass die Vielzahl betont wurde. Ich möchte mal wagen zu behaupten, ein Charakterzug orthodoxen Denkens von der Vielfalt zur Einheit. So auch in der Kirchenstruktur. Und wir Katholiken denken doch oft von der Einheit aus, die sich in der Vielfalt dann niederschlägt. So würde ich also den Papst als Garanten der Einheit nennen. Das ist sicherlich das wichtigste Hindernis. Das geht hinunter dann bis zu anderen Fragen. Die Frage, ob das im Glaubensbeginn ist, aus dem Vater und dem Sohn, man zitiert gerne lateinisch Filioque, ein Zusatz, der später in das Glaubensbekenntnis eingefügt worden ist, ob man das etwa nennt. Es gibt auch andere Fragen, die Rechtsstruktur der Kirche, die auf der orthodoxen Seite oft misstrauisch beäugt wird. Es gäbe sicherlich noch einige Dinge, bis hin zu der Materie, der Eucharistie. Da gibt es also gesäuerte oder ungesäuerte Brote. Da gibt es immer noch einige Unterschiede. Aber wir sind uns insgesamt sehr, sehr nah, so nah, dass wir Katholiken sagen, von uns aus könnten wir in Sonderfällen eine Eucharistiegemeinschaft haben und halten, was umgekehrt aber nicht gesehen wird. Und wir respektieren die Haltung der orthodoxen Seite.
Was ich ganz interessant fand in Vorbereitung auf diese Sendung, Anlass ist ja das Konzil der orthodoxen Kirche am Sonntag auf Kreta, auch wenn es da noch nicht ganz klar ist, ob das so in der Form stattfinden wird, ist ja, dass die katholische Kirche von sehr traditionellen orthodoxen Christen als Heretiker angesehen wird oder zumindest mal Schismatiker. Normalerweise als katholisch betrachtet man ja so die anderen Konfessionen, die haben sich von uns abgespalten, jetzt auch wieder sehr vereinfacht gesprochen. Die orthodoxe Kirche sagt es umgekehrt von der katholischen Kirche. Wie kommt das?
Ja, man wird da sicherlich in Anschlag bringen müssen, dass die Kirche aus dem Osten, aus dem Orient kommt. Und die ersten Konzilien haben sich samt und sonders im Einflussbereich von Konstantinopel, das damals noch gar nicht die Bedeutung hatte, ganz zu Beginn, abgespielt. Das ist sozusagen ein Heimspiel für die orthodoxe Seite gewesen. Ansonsten ist es sicherlich eine sehr feste, dezidierte Einstellung. Das, was von Anfang an war, muss immer gelten. Das ist ich möchte einfach mal sagen, ein orthodoxes Prinzip. Alte Texte dürfen nicht abgeändert werden. Dürfen in dem Sinne auch nicht fortgeschrieben werden, müssten dann praktisch nochmal ein Neuansatz erweitert werden.
Dann schauen wir mal ein bisschen auf die große Weltebene. Papst Franziskus hat sich ja im Februar mit dem russisch-orthodoxen Patriarch getroffen. Das war wirklich ein großes Ereignis für die Ökumene. Aber es gibt auch sehr gute Beziehungen zwischen dem Ehrenprimas der orthodoxen Kirche. Das ist nämlich der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus. Sie haben ja schon gesagt, Konstantinopel, heute Istanbul, hat einfach eine große Tradition, einen großen Rang in der orthodoxen Kirchengeschichte. Wie gut sehen Sie denn den Dialog auf Ebene der Weltkirche?
Der ist grundsätzlich ausgesprochen erfreulich, das ist gar keine Frage. Das liegt an der theologischen Nähe, die eigentlich nur überlagert wird durch kulturelle Unterschiede. Wir haben eben bei dem Gottesdienst davon gesprochen und von dem Eindruck, dass sich das sehr unterscheidet. Das tut es nicht, sondern es ist tatsächlich die Ausdrucksformen, die sich unterscheiden. Das Problem ist für uns ein klein wenig, dass Orthodoxie, die orthodoxe Kirche, traditionell näher am Staat ist als wir. Das heißt mit anderen Worten, dass staatliche Probleme, dass politische Probleme durchschlagen. Also ich weiß noch, als ich anfing vor 26 Jahren hier als Ökumene-Referent, dann bin ich nach Rom gefahren, auch zum Einheitsrat. Und da war kaum einer da, weil nämlich um die Zeit gerade die große Panik herrschte. Es war der Durchbruch geschafft mit Glasnost und Perestroika. Und all die Kirchen, die mehr oder weniger zwangsweise eingegliedert waren ins Moskauer Patriarchat, haben sich erhoben und haben gesagt, wir wollen jetzt aber wieder eigenständig sein. Also man sieht, da gibt es schon politische Implikationen, auch wenn man nicht einfach die orthodoxen Kirchen als Handlanger des Staates sehen kann. Das wäre ihnen Unrecht, das hieße ihnen Unrecht tun.
Jetzt steht ja das erste Konzil auf Kreta an. Wenn es denn stattfindet, glauben Sie, dass was auch immer da beschlossen wird und wenn es durchgeführt wird, dass das auch für die Ökumene gut sein wird?
Das ist die ganz große Hoffnung von unserer Seite. Einheit vollzieht sich in vielen Schritten und wenn es eine Stärkung der Einheit auf der orthodoxen Seite gäbe, wäre natürlich der Dialog einfacher für uns. Gar keine Frage.
Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen nach unseren Domradio-Nachrichten über dieses Konzil sprechen. Aber noch so die letzte Frage. Sie haben gesagt, Sie sind ständiger Diakon in der katholischen Kirche. Gibt es sowas wie Diakon eigentlich auch in der orthodoxen Kirche?
Aber ja, auf jeden Fall. Da sind die eigentlich charakteristischen anderen Schwerpunkte gesetzt. Aber es gibt dieses dreigegliederte Amt in der Orthodoxie genauso wie in der katholischen Kirche. Und für gewöhnlich erkennt man sich auch gegenseitig in dieser Funktion an. Der orthodoxe Diakon ist allerdings wesentlich stärker in der Liturgie tätig, mit einer wirklich tragenden Rolle. Er ist aber kein Sakramentenspender. Wenn ich als Diakon eine Taufe etwa durchführe, dann wird der orthodoxe Mitbruder das nur als Nottaufe akzeptieren.
Also es gibt viele Parallelen, viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede zwischen katholisch und orthodox. Und gleich schauen wir hier nach den Domradio-Nachrichten auf das Konzil auf Kreta, das ansteht. Und das werden wir auch wieder tun mit Dr. Raimund Lülsdorf. Er ist der Ökumenebeauftragte des Erzbistums Köln. Unter dem Leitwort "Er rief alle zur Einheit" sollen vom 19. bis 26. Juni mehrere hunderte Bischöfe der griechisch-orthodoxen Kirchenfamilie aus aller Welt auf Kreta zu ihrer großen und heiligen Synode zusammenkommen, wie es heißt. Es sollte die erste derartige Zusammenkunft der heute 14 selbstständigen Kirchen in der Neuzeit werden. Die panorthodoxen Synoden früherer Jahrhunderte waren deutlich kleiner und eben regional begrenzter. Allerdings haben in den vergangenen Tagen insgesamt 5 Nationalkirchen ihre Teilnahme abgesagt. Das Konzil steht auf der Kippe. Warum das Treffen so umstritten ist und ob es nun überhaupt stattfindet, darum geht es jetzt in der Fortsetzung unseres Gespräches mit Dr. Raimund Lülsdorf. Er ist der Ökumenebeauftragte des Erzbistums Köln. Nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Dr. Lülsdorf, wir befinden uns so ein bisschen im Bereich der Spekulation. Das Konzil ist am Sonntag, da soll es losgehen. Aber reden wir mal über die Gründe. Was sind denn so die Hauptgründe für diesen Streit im Vorfeld, Ihrer Meinung nach?
Tja, anders als man vielleicht denken sollte, ist es am wenigsten die Theologie. Da gibt es natürlich Dinge, wir haben eben schon davon kurz gesprochen, dass die Rechtsstruktur zurücktritt, eigentlich auf der orthodoxen Seite. Und es gibt den Vorwurf, dass dort einiges sehr rechthaberisch und autoritär durchgesetzt worden sei, was an Punkten ansteht zur Besprechung. Ich denke aber, schwieriger sind die kirchenpolitischen, aber auch die staatspolitischen Aspekte, die sich daraus ergeben, dass es eine gewisse Nähe der Kirchen zu Staat gibt. Ich habe schon gesagt, sie sind keine Handlanger der Staaten, das ist nicht abfällig gemeint, aber es gibt bis hinunter zu Konstantin dem Großen durchaus eine Nähe zu Staat. Und da kirchenpolitisch ist die Frage nach Zuständigkeiten, welche Kirche ist für welche Region zuständig. Da ist im Bereich der Golfstaaten die Diskussion groß und laut. Aber natürlich schwappen dann auch staatliche Auseinandersetzungen hinein. Allein die Tatsache, dass es auf Kreta stattfindet, geplant war es für Istanbul, bis dann die Spannungen kamen, auch nicht zuletzt zwischen Moskau und Istanbul. Dass also solche Dinge durchschlagen, zeigt recht deutlich, das spielt einfach mit hinein.
Und dann schauen wir mal drauf. Zuletzt hatte die russisch-orthodoxe Kirche abgesagt. Es gibt ungefähr 300 Millionen orthodoxe Christen weltweit, etwa 150 bis 160 Millionen russisch-orthodoxe Christen. Wie viel ist denn dann so ein Konzil überhaupt noch wert, wenn mehr als die Hälfte der Christen sozusagen ausgeschlossen ist oder absagt?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Die Teilnahme der russisch-orthodoxen Kirche ist aufgrund eben der Vielzahl ihrer Mitglieder so ein Totschlagkriterium. Wenn einzelne kleine Kirchen fehlen, ist das schon von einem klaren Nachteil, weil es da eben nicht nur um Zahlen geht. Es geht aber auch um Zahlen. Die Frage, wer nimmt diese Beschlüsse eines solchen Konzils an? Man muss auch dazu sagen, dass auf der orthodoxen Seite doch stärker als bei uns immer noch zur Disposition steht, ob Beschlüsse eines Konzils, einer Bischofsversammlung dann auch wirklich im Kirchenvolk angenommen werden. Wir hatten in der Vergangenheit, der frühen Neuzeit und im Mittelalter verschiedene Versuche, die Einheit zwischen Orthodoxen und Katholiken herzustellen. Das ist auf dem Papier sogar gelungen und diese Einigungsversuche sind vom Volk nicht angenommen worden. Sie sind gescheitert.
Dann vielleicht nochmal ein Blick auf das Konzil selbst. Das heißt, etwa 350 Bischöfe treffen sich oder sollten sich treffen. Es werden jetzt deutlich weniger werden, weil eben, wie gesagt, 5 Nationalkirchen ja bereits abgesagt haben. Dann wird über verschiedene Punkte, über verschiedene Dokumente gesprochen. Und dann, ja dann, wenn dann verschiedene Dokumente besprochen werden, dann wären die in der Theorie auch wirklich verbindlich für alle Kirchen?
Ja, der Minderung, die dadurch entsteht, dass nicht alle Kirchen da sind und auch noch mit dem, was für uns ungewohnt ist, dass eventuell Kirchen sagen können, wir nehmen das nicht an, wir rezipieren das nicht, wie der Fachausdruck dann eben auf katholischer Seite wäre. Das ist also in der Tat nicht so verbindlich wie bei uns, auch wenn also diese Uniformität der katholischen Kirche noch starke übertriebene Züge hat. Es gibt eine große Vielfalt auch bei uns. Dennoch ist das eher ungewohnt, wenn da ein Konzil etwas sagt, wenn der Papst verbindlich lehrt, dann soll das so auch angenommen werden.
Dann ein letztes Wort noch zu dem Konzil. Das wird ja seit den 1960er Jahren vorbereitet, das muss man sich ja vorstellen. Es gab natürlich auch viele historische Gründe, die ein Konzil verhindert haben. Zum Beispiel dann der Kommunismus, der eben die Kirchen sehr klein gehalten hat, vor allen Dingen in Russland. Manchmal scheitern ja Treffen, weil sie zu knapp vorbereitet wurden. Das wurde jetzt 50 Jahre vorbereitet und es gab noch im Januar noch ein Vorbereitungstreffen, wo noch eigentlich alles gut aussah. Was glauben Sie, wie kann das denn jetzt sein, dass das so kurz vorm Scheitern steht?
Ja, weil eben jede Kirche ihre Spannungen mit sich schleppt. Es soll Ausdruck der Einheit sein und in dem Moment, wo keine Einheit besteht, zumindest in manchen Punkten nicht. In wichtigen Punkten besteht sie, aber in einigen besteht sie eben nicht. Da ist auch ein Ausdruck der Einheit nicht mehr besonders glaubwürdig. Es gibt zum Teil jetzt zeittemporären, einen zeitbegrenzten Abbruch sogar der Eucharistieverbindung zwischen einzelnen Kirchen. Da geht es um Zuständigkeiten für Regionen, von denen war eben schon die Rede. Das wird so erbittert ausgefochten, dass man da zum Teil sogar die Eucharistiegemeinschaft abbricht. Und von daher ist das sicherlich schwierig, das zu überwinden, nur indem einige Kirchen zusammenkommen. Man wird aber eben auch sehen müssen, das sagt die Orthodoxie gerne, dass auch wir wieder nicht zu sehr westlich denken sollen. Das Konzil läuft schon im konziliaren Prozess in der Vorbereitung, die intensiv seit den 60er Jahren, 50er Jahren, es hat sogar in den 30er Jahren, schon in den 20er, 30er Jahren erste Vorüberlegungen gegeben. Das Konzil, der konziliare Prozess, sage ich mal mit einem Wort aus der Ökumene auch, der läuft schon länger und der hat auch seinen Wert.
Das sagt Dr. Raimund Lülsdorf, er ist der Ökumene-Beauftragte des Erzbistums Köln und mit ihm habe ich über das panorthodoxe Konzil gesprochen, das jetzt am Sonntag stattfinden soll. Es gibt aber große Streitigkeiten und Spaltereien bereits schon im Vorfeld. Vielen Dank, dass Sie hier im Domreitestudio gewesen sind. Herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Heute geht es um die orthodoxe Kirche und seit dem 5. Jahrhundert gilt Konstantinopel als Zentrum der Orthodoxie. Nach der Spaltung zwischen Ost- und Westkirche 1054 wurde der Patriarch von Konstantinopel zum Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie. Er hat aber im Gegensatz zum Bischof von Rom, dem Papst, keine umfassende Rechtsgewalt. Mächtigste und zahlenmäßig bei weitem größte Nationalkirche ist die russisch-orthodoxe Kirche unter der Leitung des Moskauer Patriarchen. Und das scheint zumindest ein Grund bei den Problemen für das orthodoxe Konzil sein. Das soll ja am Sonntag starten, aber von den 14 Nationalkirchen haben schon 5 abgesagt und eben auch die russisch-orthodoxe Kirche. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jan-Hendrik Steens. Der hat die ganze Zeit während der Sendung die Meldungen im Blick behalten, weil es war nicht klar, ob das Konzil jetzt am Sonntag stattfindet oder nicht. Aber jetzt haben wir erfahren, der Ehrenprimas, der scheint schon auf Kreta zu sein, oder Jan-Hendrik?
Zumindest wird mit seiner Ankunft heute Mittag gerechnet. Also er ist aufgebrochen heute nach Kreta, Patriarch Bartholomäus I. Und damit beginnen natürlich auch die unmittelbaren Vorbereitungen für dieses sogenannte panorthodoxe Konzil oder diese panorthodoxe Synode. Und morgen dann, also am Donnerstag, sollen weitere Spitzenvertreter der orthodoxen Kirche anreisen, wie die Pressestelle des Konzils mitgeteilt hat. Also ich denke mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird am Sonntag diese Synode beginnen. Ob sie dann auch die geplante Woche lang andauert, da müssen wir abwarten. Vielleicht wird es aufgrund von weniger Teilnehmern zu weniger Austausch kommen. Aber wir warten mal ab, was da passieren wird. Im Augenblick sieht alles so aus, als würde dieses Konzil auch wirklich stattfinden.
Wir haben ja auch im Vorfeld dieser Sendung mit mehreren Experten gesprochen und da war immer so die leichte Neigung, ja, es findet wohl statt, wobei man sich natürlich fragen kann, Pan heißt ja all, also all orthodoxe Kirchen sollen sich da treffen und da ist dann wirklich die Frage, wie viel dabei rumkommt, was ist dein Eindruck, wird es eine volle Konzilswoche geben?
Ja, also ich denke mal schon. Also wir haben ja eben, also Dr. Lülsdorf hat ja auch schon gesagt, also die russisch, die grundsätzlich die orthodoxe Liturgie ist ja auch etwas sehr Füllendes. Also ich meine, die werden dort ja nicht nur sitzen und debattieren, sondern sie werden auch gemeinsam miteinander Gottesdienste feiern. Und allein das schon wird sicherlich sehr eindrücklich werden. Das heißt also, wenn da die göttliche Liturgie da auch wirklich regelmäßig da gefeiert wird auf Kreta, dann denke ich mal, wird das auch sicherlich schon das Programm gut füllen. Aber was inhaltlich inhaltlich dabei herumkommt. Da müssen wir wirklich abwarten. Aber Kardinal Koch hat ja auch schon gesagt, was dabei inhaltlich letztendlich herauskommt, wissen wir jetzt noch nicht, können wir nicht sagen. Aber wichtig ist, dass sie sich treffen. Dass sich jetzt leider nicht alle treffen, ist schade. Aber warten wir mal ab, wie viele von den 14 letztendlich dann da sein werden von diesen Kirchen. Und wenn die sich schon mal einig werden untereinander, ist das zumindest schon mal ein Schritt nach vorn. Vielleicht ein größerer oder kleinerer, da müssen wir sehen. Aber ich denke mal, es wird sicherlich auch in der Ökumene einiges bedeuten, auch hinsichtlich des Dialogs zwischen Ost- und Westkirche.
Unter dem Leitwort "Er rief alle zur Einheit" sollen vom 19. bis 26. Juni rund 350 Bischöfe der griechisch-orthodoxen Kirchenfamilie aus aller Welt auf Kreta zu ihrer großen und heiligen Synode zusammenkommen. Das ist der Titel. Es handelt sich um die erste derartige Zusammenkunft der heute 14 selbstständigen Kirchen. Aber wir haben gehört, es werden nicht alle dabei sein. Wir behalten die Themenlage im Blick natürlich. Ob das Konzil stattfindet, wie dann der Verlauf sein wird, das wird es alles geben auf www.domradio.de und bei uns im Radioprogramm. Das war Domradio, die Sendung Das Thema. Ich bin Matthias Peter und sage jetzt Tschüss.